Liebe Hörerinnen und Hörer, als Präsident des Ärztlichen Mobilitätsclubs Österreichs darf ich Sie sehr herzlich zu unserem ersten Podcast begrüßen. Wir sind ein Verein, der sich der Verkehrsmedizin gewidmet hat und wir veranstalten zweimal jährlich verkehrsmedizinische Symposien. Da wir eine immer größer werdende Nachfrage und immer mehr Interesse an diesen Veranstaltungen finden, haben wir uns dazu entschlossen, die Inhalte in regelmäßigen Abständen in Form eines Podcasts an einen größeren Personenkreis und mehrere Personen weiterzuleiten. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser Ausgabe davon.
Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist der Professor Sam. Ich bin der geschäftsführende Präsident der AMCO, also des Ärztlichen Mobilitätsclubs. Sie wissen vielleicht nicht, dass wir jedes Jahr eine große verkehrsmedizinische Veranstaltung abhalten, auch nächstes Jahr wieder. Wir haben geplant, am 6. Mai einen großen Kongress zu dem Thema Oldtimer abzuhalten. Sowohl Oldtimer als Autofahrer, als auch Oldtimer, was die Autos selbst betrifft. Das ist eine sehr interessante Fragestellung, insbesondere die Interaktionen, die dabei auftreten. Es werden wiederum, wie bei uns üblich, Spezialisten aus allen Bereichen, also Techniker, Ärzte, Psychologen, Sachverständige und Amtsärzte daran teilnehmen. Und falls Sie daran Interesse haben, bitte vergessen Sie nicht diesen Termin am 6. Mai 2025. Sie sind alle herzlich dazu eingeladen und noch dazu ist dieses Symposium kostenfrei.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie sehr herzlich zu unserem neuen Podcast begrüßen. Der AMCO ist der Ärztliche Mobilitätsclub Österreichs. Dabei handelt es sich um einen gemeinnützigen ärztlichen Verein, der sich mit dem Autofahren im weitesten Sinne beschäftigt. Zu diesem Zweck veranstalten wir zweimal im Jahr Symposien, bei denen Themen aus den Bereichen von Verkehrssicherheit und Verkehrsmedizin behandelt werden. Nun haben wir uns überlegt, dass es sehr gut wäre, dass wir das, was dort gesprochen wird und dadurch an fachlicher Expertise zur Verfügung steht, einem breiteren Publikum nutzbar machen sollten. Daher werden wir jetzt in lockerer Folge Podcasts veröffentlichen, damit auch Sie alle an diesen wertvollen Informationen teilhaben können. Ich freue mich darauf, dass wir Ihnen interessante Stunden mit vielen Informationen bescheren können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Vergnügen beim Zuhören. Ja, und noch eines: Wenn Sie Zeit haben, schauen Sie doch einmal auf unserer Homepage oder in den Social Media Lines vorbei. Geben Sie einfach AMCO ein. AMKO. Sie werden staunen.
Ich bin, wie gesagt, Psychologe, darf hier einen Vortrag halten über Mobilität. Ich selber sitze im Rollstuhl, bin ohne Arme und ohne Beine geboren. Und ich bin hier teilweise als Psychologe. Die Hälfte von mir ist Psychologe. Das heißt, ich versuche, etwas Psychologisches zu sagen. Die andere Hälfte ist Patient. Das heißt, ich versuche, was über meine Erfahrung als Patient zu sagen. Und damit möchte ich auch beginnen. Als ich 7 oder 8 Jahre alt war, ist mich damals behandelnder Orthopäde zu mir gekommen. Und ich kann mich erinnern, der hat gesagt: Georg, ich bin in einem Auto gesessen ohne Lenkrad, du wirst einmal fahren können. Und ich kann mich nur an den Moment erinnern, ich habe mich gefreut. Meine Oma, die war dabei, die hat sich weniger gefreut. Ich kann mich leider sonst wenig erinnern an die Umstände. Ich bin dann sogar von ihm aus, als ich 15 oder 16 war, wieder aus derselben Klinik, dann in die Werkstatt gefahren worden mit einem Taxi ohne Rollstuhl. Und ich habe so einen kleinen Fuß, den bediene ich mit dem Rollstuhl, mit dem Joystick. Und ich komme hin und sitze in dem Taxi und dann sagt der Techniker zu mir, sieht mich, hat nicht gesehen, dass ich einen kleinen Fuß habe. Und dann sagt er: Können Sie die Schulter bewegen? Von der Schulter kann ich bewegen. Sagt er: Naja, dann können Sie fahren. Dann sage ich: Aber ich habe einen Fuß. Sagt er: Ach so, na dann. Dann, Sie können einen Joystick bedienen. Also die Technik ist nicht das Problem und das versuche ich hier auch zu schildern. Sie sehen da oben mein Auto, mein altes Auto. Das Problem bei diesem Auto, das man gleich sieht, das ist eine hohe Innenraumhöhe, die hat 1,60 Meter fast, sodass ich im Rollstuhl reinfahren kann und auch im Rollstuhl hinter das Lenkrad fahren kann, was ich allerdings zum Glück nie nutzen musste, da ich beweglich bin und vorklettern kann. Aber das Problem ist natürlich die geringe Bodenhöhe und die hat mich dann letzten Endes dazu angetrieben, mich nach einem anderen Auto umzuschauen. Aber da geht ganz schnell. 8 Sekunden Tür auf, 8 Sekunden Tür zu mit Rampe. Das ist super. Bitte, nächste Folie zunächst mal. Mit wem haben Sie es zu tun? Also, das ist mein Name, Georg Fraberger. Ich bin Psychologe und als Psychologe ist man das Bindeglied zwischen der Medizin und dem Philosophen. Im Prinzip sind beides Wissenschaftler, der Mediziner und der Philosoph, aber der Philosophie wird nachgesagt, sie sei zu wenig wissenschaftlich. Ich glaube nicht, dass es wissenschaftlich ist, aber den Sinn kann man natürlich nicht so gut erklären und deswegen auch bei der Mobilität stellt sich die Frage, wie sinnvoll muss ich Auto fahren? Genügt es nicht, wenn ich einen Chauffeur habe, denn der Umbau, den ich habe, der kostet 71.000 Euro und wenn Sie das Auto sehen, das ich habe, dann sehen Sie, das ist so eine Schüssel, die kostet natürlich weit weniger als das Auto. Trotzdem bin ich froh über dieses Auto. Und unlängst war ich in einem Museum und der Titel dieser Ausstellung hat geheißen, ich bin eine Idee. Wenn ich also fahren möchte, dann geht es primär um diese Idee. Und welche Idee hat mir da der mich behandelnde Arzt in den Kopf gesetzt? Wenn Sie jetzt sagen, mit dem Joystick fahren, das klingt so kompliziert und ich habe auch eine Armprothese und beides liebe ich zu zerlegen, sowohl meine Brüder haben gebeten, die Armprothese, wenn die kaputt ist, aufzuschrauben und wenn das Auto was hat, dann schrauben wir am Auto herum. Das Auto ist weit weniger kompliziert. Man muss sich das so vorstellen, eine Lenkung am Auto, das ist eine Hydraulik auf die Lenkstange draufgesetzt und dann lenkt man mit dem Stab. Es klingt also ganz einfach, man fühlt sich wie im Autobus. Wenn die Tür aufgeht, man hört dieses diesen Luftdruck und wenn ich nach links lenke, hört man den Luftdruck und wenn ich nach rechts lenke, auch bis zu 100 Bar sind möglich. Es sind also auch enge Kurven schnell befahrbar möglich. Aber wie komme ich da überhaupt hin? Und Sie sehen mich heute, dass ich ohne Prothese bin. Da auf dem Bild habe ich eine Prothese. Aber nachdem ich am Rücken operiert wurde und die Hand über den Rücken fixiert wird, im Moment trage ich sie sehr eingeschränkt. Bitte weiter. Mittlerweile bin ich 50. Ich bin Psychologe, habe 5 Bücher geschrieben, 6 Kinder und 7 Leben. So kann ich das nur ausdrücken, weil ich halt mittlerweile oftmals operiert werde. Wie ist dieser Zusammenhang? Warum finde ich das so spannend, gerade auch in der Ärztekammer vorzutragen? Weil die meisten Operationen, die ich hatte, bis auf die Wirbelsäulenoperation, die meisten Operationen haben ausschließlich den Zweck gehabt, die Funktion zu verbessern. Also wenn man ohne Arme geboren wird, dann kann man natürlich auch keine Prothese befestigen an einem Arm. Also musste eine Operation erfolgen, die es dem Knochen ermöglicht zu wachsen, damit man dann eine Prothese fixieren kann. Und solche Operationen hatte ich 13 und heute bin ich sehr froh darüber, weil ich eben das Auto bedienen kann, auch ohne Prothese. Ich verwende die Prothese im Auto nur für die Sekundärfunktion des Schaltens. Ich kann aber auch mit dem Fuß schalten, indem ich einfach mit der Hand bremse. Das ist ein Joystick, der bedient Bremse. Und der zweite Joystick bedient das Lenken links und rechts, macht er mit dem Fuß. Warum mache ich das so? Weil der Joystick, der beides könnte, der würde ungefähr 40 oder 42.000 Euro kosten. Und wenn ich 2 separate Joysticks habe, dann sind wir bei 30. Und nachdem die Finanzierung ja nicht gesichert ist und nicht klar ist, bevorzuge ich die billigere Variante. Fällt mir kein Stein aus der oder kein Zacken aus der Krone. Bitte weiter. Ja, also irgendwann habe ich Psychologie studiert und in England habe ich dann gesehen und in Deutschland, dass es ein Recht auf Mobilität gibt. Das gibt es in Österreich nicht. Es wurde in Österreich sogar diskutiert bei mir. Ich habe versucht, also habe gesagt, in Deutschland gibt es dieses Recht. Ich kenne jemanden, der ist Müllabfuhrfahrer, der fährt auch mit einem Joystick. Warum geht das nicht in Österreich? Als Antwort habe ich dann bekommen, Sie sind Psychologe, Sie benötigen das Auto nicht für die Ausübung Ihres Berufes. Das stimmt natürlich. Vielleicht hätte ich auf Taxifahrer umschwenken sollen. Die machen oft dasselbe wie der Psychologe. Und irgendwann habe ich mich dann beschäftigt mit der Seele, mit dem guten Leben, mit der Kommunikation, mit Persönlichkeitsentwicklung und letzten Endes mit der Liebe. Kommunikation möchte ich deswegen so in den Vordergrund schreiben, weil die Technik alleine nicht ausgereicht hätte, um in Österreich einen Führerschein zu bekommen. In Österreich ist es so, dass es mir verboten ist, mich zum Führerschein anzumelden, wenn kein Gutachten vorliegt, dass ich Führerschein tauglich bin. Und zum Glück habe ich im Spital, im AKH gearbeitet und habe also dieses Gutachten vorlegen können. Dadurch, dass ich an der Orthopädie war, habe ich mich vorher erkundigt, was muss in diesem Gutachten drinnen stehen. Und wir haben dann gemeinsam so ein Gutachten erarbeitet, weil das auch keine Selbstverständlichkeit ist. Und ich fahre jetzt seit 20 Jahren erst. Es hat mich auch zum Glück niemand gefragt, Herr Frau Berger, wie kommen Sie denn überhaupt in die Fahrschule mit dem Auto? Bitte weiter. Der große Unterschied, wenn ich ein Auto haben möchte, was ich denke aus meiner Sicht heraus, wenn ich ins Spital komme und ich bin krank, dann kann ich mir natürlich den Arzt nicht aussuchen, sondern der Arzt ist der Experte für die Krankheit. Wenn ich mobil sein möchte, dann suche ich den Arzt, der dieselbe Philosophie vertritt wie ich. Der sagt, ja, Sie haben recht, ich unterstütze das. Und deswegen geht es mehr um diese Idee von Mobilität als um die tatsächliche technische Umsetzung. Denn technisch hätte ich wahrscheinlich auch mit dem Mund fahren können, wenn ich sagen würde, ich kann den Joystick nur mit dem Mund bedienen. Also es geht wirklich darum, dass ich mir das selber auch zutrauen muss oder zutrauen kann. Mir ist der Joystick deswegen lieber, weil er so viel wiegt von den Gramm her wie ein Strohhalm und weil ich ihn einfach, ich habe einen Einschlageradius, muss man sich mal vorstellen, wenn ich das Lenkrad zweimal links und rechts drehe, von 5 cm die Joystick-Reichweite. Es ist also wirklich ausgesprochen sensibel, da zu reagieren und ich bin sehr froh. Ich hatte auch in den 20 Jahren noch keinen einzigen Unfall und das freut mich sehr. Deswegen ist die Frage, was brauche ich dafür? Und da wäre ich wieder bei diesem Medizintourismus, denn in Österreich ist die Anzahl an Menschen, die behindert sind und die es sich auch zutrauen, sehr gering. Mit dem Zutrauen, ich bin teilweise in eine Schule gegangen für Menschen mit Behinderung und dann bin ich jahrelang in eine Schule gegangen, in ein normales Oberstufen-Realgymnasium oder Unterstufen, also Gymnasium halt. Und von den Menschen, die mit mir gemeinsam in der Schule waren, in dieser Behindertenschule, habe ich nachher natürlich viele auch im AKH wieder kennengelernt. Es hat sich kaum jemand den Führerschein zugetraut. Ich habe sogar einem Kollegen, der eine Hand hat und der die Hand auch bewegen konnte, dem habe ich gezeigt, mein Auto, der ist vorne neben mir gesessen, haben wir den Beifahrersitz rausgenommen, in seinem E-Rollstuhl neben mir. Ich bin gefahren, seine Mutter ist hinten gesessen. Und wir fahren und ich sage, schau, das kannst du. Und nach dem Ende der Fahrt sagt die Mama, ja, aber wofür brauchst du das überhaupt? Und der war 35, so alt wie ich damals. Und der sagt, naja, Mama, ich sitze zum ersten Mal in meinem Leben vorne. Aber mit dem Satz, wofür brauchst du das überhaupt, war die Idee, dass der Auto fährt, gestorben. Und ich glaube, das ist das eines der Hauptprobleme, dass es sich kaum jemand zutraut, sich ein Auto zu fahren, obwohl viele von diesen Menschen auch Rollstuhl fahren. Und ich habe den unmittelbaren Vergleich Rollstuhl und Auto. Rollstuhlfahren ist wesentlich komplizierter, weil es auf der Straße ja keine Regeln gibt und weil man viel akkurater reagieren muss, als das auf der Straße notwendig ist. Und auf der Autobahn, ich will nicht sagen, man kann schlafen nebenbei, aber rein theoretisch im Vergleich zum Rollstuhlfahren könnte man das. Also wer macht jetzt diesen Mut? Wer steht dafür gerade? Und aus psychologischer Sicht ist das Wort Mut ja eine große Herausforderung. Denn Mut liegt ja zwischen Leichtsinn und Feigheit. Und man braucht beides. Man braucht diese Mischung aus, wie kann man die Technik so nutzen, dass man sich auch das, was man kann, dass man ein bisschen an die Grenzen geht. Und die große Herausforderung natürlich beim Autofahren, wenn man in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigt ist, liegt jetzt fast weniger in dieser Bedienung des Joysticks als mehr in diesen physikalischen Kräften, die auftreten, wenn jetzt die Geschwindigkeit zum Beispiel da ist. Und wenn ich in die Kurve fahre, beim ersten Mal gedacht, wow, da hebt's mich ja aus dem Sitzen. Also ich musste mehr lernen, diese Gesetze der Physik richtig einzuschätzen. Als Kind war ich mal im Prater und bin einmal bei so einem Gerät mitgefahren, oder was, hat es einen Bügel gegeben, der über die Knie geht, und das war in so einem Schiff, und dann hat das Kind einen Handstand gemacht. Zum Glück war auf der einen Seite mein Vater und auf der anderen Seite ein fremder Mann, und ich wäre natürlich bei dem Handstand, hat es also rausgehoben, ne? Und die haben mich beide festgehalten. Ja, es war für alle anderen sehr lustig, aber für die zwei Herren neben mir, links und rechts, nicht. Wir waren deswegen die sieben Leben. Also es ist wirklich wichtig, auch zu achten, wie ist die Idee, die man hat, und wie kann man diese Idee auch in eine Realität umsetzen. Und vor allem, wer zahlt das dann auch? Denn ich habe schon vorher gesagt, beim Auto herumschrauben, wenn man die Prothese aufschraubt, dann, nur dass Sie wissen, Sie wissen es wahrscheinlich eh alle, aber die Prothese, meine, kostet an die 50.000 Euro. Wenn man da selber herumschraubt, dann ist das relativ teuer. Das ist beim Auto noch vergleichsweise billig. So ein Hydraulikschlauch kostet zwischen 10 und 12 Euro. Das ist also, da geht es um die Idee, die da bezahlt wird, und nicht um diesen tatsächlichen reellen Wert. Bitte noch ein zweiter. Also schaffen Ideen die Realität, und wie kommt man jetzt zu dieser Realität? Das versuche ich hier zu sagen, denn wir sind ja Kreatoren, aber man darf sich natürlich nicht von einem Enthusiasmus hinwegtreiben lassen, sondern man muss schauen, dass man am Boden bleibt und auch alle Kräfte dann der Physik auch wirklich so einschätzen kann, dass es ist. Rein theoretisch, ich habe mir sogar mal, Sie werden es kaum glauben, einen Porsche angeschaut. Es wäre technisch natürlich machbar, aber wenn ich 20 Minuten brauche, um in das Auto hineinzukommen und 20 Minuten wieder zum Aussteigen, dann können Sie sich vorstellen, das Volltanken ist also alles andere als lustig. Bitte weiter. So schaut mein Auto aus, und das bin ich. Die Innenraumhöhe, in diesem Fall ist das sehr angenehm, aber ich kann natürlich nur dort stehen bleiben, wo auch rechts nichts ist. Da habe ich den langen Teil mir wegschrauben lassen, und mir ist zweimal über die Rampe schon drüber gefahren. Beide Male sind das diese SUVs. Anscheinend dürften die beim Runterfahren oder wenn die näher kommen, die haben diese Rampen nicht mehr im Blick, obwohl auf der Vorderseite des Rampes so ein gelber Lichtbalken ist und obwohl alles blinkt. Aber es ist die einzige Gefahr, würde ich sagen, die ist. Die Rampe, das ist auch gar nicht so gefährlich. Bei 10 Kilogramm hebt sie hoch, ansonsten nicht. Also wenn man kleine Kinder hat, das kleine Kind wird gehoben, ein größeres nicht mehr. Bitte weiter. Das ist dann mein zweites Fahrzeug. Da habe ich die Höhe ein bisschen, Sie sehen, das ist ein Allradfahrzeug, ein bisschen hochheben lassen. Da steigt man auch auf der Seite ein. Da kann man auch wirklich in die Berge fahren. Wobei ich habe auch einen Wohnsitz am Land, und man sieht hier nicht, aber es geht bergab, und wenn es wirklich eisig ist, dann steige ich zwar aus dem Auto aus, und dann rollt der Rollstuhl schon, wenn es eisig ist, der rollt dann schon weg, noch ehe das Auto zu ist, und manchmal muss ich beim Einsteigen oben vorbeirasen, damit ich dann unten wieder hineinschlittern kann. Bitte weiter. Jetzt komme ich zu meinem Lieblingsteil, wo man sagt, ist das wissenschaftlich oder nicht? Aber wie schafft man es denn überhaupt jetzt, diese Idee in eine Realität umwandeln zu lassen? Denn wenn Sie zu einem Patienten sagen, bitte mach das, dann können Sie sicher sein, wenn der jung ist, Sie werden auf Widerstand stoßen, entweder von den Ämtern oder von den Kollegen oder von den Eltern oder von der Ehefrau oder von wem auch immer. Denn die Gier, die ist auch etwas. Es ist nicht so, wenn man verheiratet ist und mein Auto, wie gesagt, das wird dann 120.000, 130.000 Euro kosten, dann kommt die Ehefrau oder irgendjemand schon auf die Idee, naja, aber haben wir nicht sinnvollere Investitionen. Sinnvoller bin ich mir nicht, aber man braucht natürlich eine Liebe auch für die Freiheit, und die Freiheit, die hat ihren Preis. Deswegen, wenn man etwas verändern möchte, dann glaube ich, geht das nur durch Liebe. Und deswegen muss man sich fragen, was ist das überhaupt, diese Liebe? Logisch gesehen, für alle Juristen hier, Sie wissen, heiraten lohnt sich nicht. Trotzdem machen wir etwas. Also die Macht der Liebe besteht darin, dass man die Wahrheit verändert, indem man zuerst beginnt, den Wert zu verändern. Und das ist jetzt etwas psychologisch Kompliziertes, denn wir haben alle Gefühle und wir haben alle den Verstand. Der Wert ist aber ein Mittelding. Der Wert ist nicht nur ein Gefühl, und der Wert ist auch nicht nur die Logik, sondern es ist die Verbindung. Und das Problem ist natürlich, wenn man Drogen mag, dann hat man einen Wert für etwas komplett Ungesundes. Und man muss, wenn man das Auto liebt oder das Fahren liebt, etwas als wertvoll erachten, wo man sagt, man hat viel Risiko, denn man muss das Auto vorher kaufen. Ich musste zuerst das Auto kaufen. Ich habe zum Glück ein gebrauchtes Auto gekauft. Die Rampe war schon drin. Der Umbau hat damals dann nur 52.000 Euro gekostet. Das war von dem Leiter von dieser Ziegelfabrik. Dem habe ich das abgekauft, das Auto. Und habe es dann umbauen lassen. Dann habe ich dort in Deutschland, mittlerweile gibt es in Österreich auch eine Firma, die dieses System einbaut, diesen Joystick, die ist in Salzburg, das ist die Firma Eigner, dort bin ich jetzt. Fahre ich nur 4 Stunden hin, aber ich bin auch 7 Stunden nach Heidelberg gefahren und musste dort fahren lernen, ohne Führerschein. Dann habe ich beim Verkehrsamt in Österreich einen Termin bekommen, dann sind 4 Leute mit mir mitgefahren, die haben mich über den Gürtel geschickt, dann in den 19. Dann musste ich auf einem Bergabweg im Retourgang rechts hinten einparken. Und dann hat er gesagt, aber Sie sind schon einmal gefahren, oder? Und dann habe ich die Zulassung bekommen für den Führerschein. Ja. Also das ist jetzt auch nicht so, man braucht dann wirklich viel Liebe dafür. Und ich war mir sehr sicher, dass ich fahren kann. Ja, nur, dass Sie wissen, dass... Bitte noch weiter. Also lieben heißt verändern, und dieses Gefühl der Wertschätzung, das ist, glaube ich, das, was man wirklich am allermeisten braucht. Ich habe auch jetzt, ich habe jetzt das 4. Auto in meinem Leben, und ich habe im Jänner, es ist wieder ein gebrauchtes Auto, natürlich 9 Jahre, aber es ist nicht das billigste. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich fahren kann. Das ist toll. Die Ästhetik liegt ja bekanntlich in der Funktion. Und es ist mir, obwohl ich Psychologe bin und obwohl ich Bücher geschrieben habe, aber das ganz allein zu finanzieren ist nicht möglich. Und da muss ich natürlich auch über meinen Schatten drüber springen, und habe angesucht bei diversen Fonds und ich glaube, der Harley Davidson, die haben mir das... Die haben auch 14.000 Euro dabei getragen. Jetzt werde ich wahrscheinlich ein Harley-Davidson-Schild auf meinem Auto haben, was natürlich super ist. Aber ich bin jetzt nicht der Biker schlechthin, sagen wir so. Also Liebe bedeutet, diese eigene subjektive Wahrheit durch Wertschätzung Wirklichkeit werden zu lassen. Und ich glaube, das ist diese große Herausforderung. Was ist wahr und was ist wirklich, und wie kommen wir von dem einen zum anderen? Was können wir tun? Bitte weiter noch. Und damit schaffe ich das. Also es ist gar keine Frage, wir müssen das schaffen. Denn ich denke, wir alle werden älter. Und die Kontrolle abzugeben, bin ich mir nicht sicher, ob wir das wollen. Warum? Weil die fremdgesteuerten Autos, das ist zwar toll, aber es berücksichtigt keiner den Faktum Zeit. Jetzt sagt man, Zeit ist relativ. Und man sagt, Zeit ist Geld, damit ist auch Geld relativ. Aber wenn wir die Zeit abgeben, wenn wir Zeit und Raum, kann man ja nicht trennen, wenn wir abgeben, wohin wir fahren und die Zeit nicht steuern können, dann weiß ich nicht, ob wir das wollen, denn wir haben nur ein Leben, nur eine Lebenszeit, und darüber wollen wir ja selbstverständlich frei verfügen. Also was können wir tun? Bitte noch weiter. Ich denke, wir können nur eine stabile Werteskala entwickeln. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Wort humane Philosophie das Falsche ist. Wir brauchen eine humanistische Philosophie, die Wertschätzung für das Leben, nicht nur für die Technik, und die Überzeugung, dass wenn wir eine Hilfe anbieten, dass wir auch das Richtige anbieten. Ja, und ich hoffe natürlich, dass falls hier Techniker sitzen, dass ich irgendwann schneller in einen Porsche einsteigen können werde. Damit bedanke ich mich. Ich glaube, der Herr Porsche war ja Elektriker, also in jedem Beruf kann man das machen. Aber ich bedanke mich sehr herzlich für die Aufmerksamkeit.